Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
J'incite chaque année, au moment de la cérémonie des vœux, mes administrés à faire des enfants quand ils le peuvent.
Jedes Jahr beim Neujahrsempfang sage ich den Bürgerinnen und Bürgern, bitte bekommt Kinder, wenn ihr könnt.
Natürlich könnte ich laut sagen, ich will keine Kinder haben. Aber das kommt nicht gut an in der Gesellschaft, auch nicht in der eigenen Familie. Wer beschließt, kinderlos zu bleiben, muss sich rechtfertigen und kriegt garantiert Ärger. Blöde Reaktionen.
Die Geburtenrate sinkt auch deshalb, weil sich die Sitten ändern. Die Menschen bekommen immer später Kinder. Paare mit Kinderwunsch leiden zunehmend an Unfruchtbarkeit. Dieses Übel bekämpfen wir ab jetzt mit einem großen Schlachtplan, der einer demografischen Wiederaufrüstung den Weg bahnen soll.
In ganz Europa geht der Trend zur Klein- und Kleinstfamilie. Oder sogar dahin, gar keine Kinder in die Welt zu setzen. Unsere Nachbarn im Westen sind da lange Zeit eine Ausnahme gewesen. Frankreich war das europäische Land mit den statistisch immer noch meisten Geburten. Aber das ist vorbei. Auch hier gibt es inzwischen von Jahr zu Jahr weniger Babys. Für Emmanuel Macron offenbar ein Problem, auf das es eine Art militärische Antwort geben muss. Unsere Reporterin Bettina Kaps lebt in Frankreich und hat ihre Wahlheimat bisher eher als babyfreundlich wahrgenommen. Sie will wissen, was hindert Menschen, Französinnen und Franzosen, heute daran, Kinder zu bekommen? Was passiert, wenn Schulen dicht machen, wenn im Dorf fast nur noch Rentnerinnen und Rentner leben? Und wem wird eigentlich gedroht, wenn der französische Präsident von seiner demografischen Wiederaufrüstung spricht? Willkommen zu den Gesichtern Europas aus Frankreich. Geburtenrückgang im Babyparadies. Mit Reportagen von Bettina Kaps. Ich bin Grit Eggerichs. Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Trotz aller gewachsenen Flexibilität in Genderfragen, manche Dinge haben sich nicht verändert. Wer eine Gebärmutter hat, kann schwanger werden und Babys gebären, wenn es klappt. Frauen stehen auch immer noch an erster Stelle, wenn es darum geht, Kinder großzuziehen. Deshalb kommen in dieser Folge der Gesichter Europas viele weibliche Stimmen zu Wort. Auch in unserer ersten Reportage aus dem Wartezimmer einer Kinderwunschpraxis.
La Maison de la Fertilité steht auf zwei Milchglasfenstern eines großbürgerlichen Hauses in Paris. Ein schweres Holzportal, dahinter der Eingang zum Haus der Fruchtbarkeit. Diese Gemeinschaftspraxis hat einen ganzheitlichen Ansatz. Deshalb arbeiten hier Frauenärztinnen, Ernährungsberater, Psychologinnen und Osteopathen zusammen. Türen mit Rundbogen, Parkett, gepolsterte Sitzbänke, künstliche Pflanzen, Kaffee und Tee nach Belieben. Die beiden Wartezimmer sind Kokons zum Wohlfühlen. 5 Frauen warten dort, alle in ihre Handys vertieft. Anne ist 40 und hat ihre Eizellen vor 5 Jahren einfrieren lassen. Damals war sie solo. Inzwischen hat sie den richtigen Mann gefunden, sagt die schmale Frau. Aber sie wird nicht schwanger. Deshalb bereitet sie sich auf eine künstliche Befruchtung vor. Nicht zum ersten Mal.
Ich hatte schon 2. Ohne Erfolg. Meine Eizellen können benutzt werden, bis ich 45 bin. Aber die Menge, die mir entnommen wurde, reicht nur für 3 Versuche. Falls es wieder nicht klappt, kann ich mir nochmal Eizellen entnehmen lassen. Das geht, bis man 43 ist. So eine Punktion ist anstrengend, aber das ist nicht schlimm.
3 Hormonspritzen täglich, 2 Wochen lang, regelmäßige Blutabnahme und Ultraschall im Krankenhaus. Nach dieser Vorbereitung werden den Eierstöcken Eizellen entnommen und in einem Reagenzglas mit Spermien des Partners oder Spenders vermischt. Wenn die Befruchtung klappt, wird an ein Embryo in die Gebärmutter übertragen. Der Andrang ist groß und die Krankenhäuser sind überlastet.
Là, ils annoncent des délais d'attente même à l'hôpital pour une FIV de 6 mois.
Auf eine künstliche Befruchtung muss man 6 Monate warten. Eine Ewigkeit, wenn man über 40 ist. Wer es schneller will, muss sich eine Privatklinik suchen.
Sinon, on nous renvoie vers du privé, si on veut aller plus vite.
Eine Tür geht auf. Ein Arzt ruft ihren Namen. Vielleicht klappt es ja diesmal, sagt Anne. Eine blonde Frau setzt sich auf die freigewordene Bank.
Moi, je m'appelle Adelaide, 36 ans.
Ich heiße Adelaide und bin 36 Jahre alt. Ich habe einen Partner, aber noch kein Kind. Es geht jetzt darum, meine Eizellen einfrieren zu lassen.
Nach dem Arzttermin will Adelaide ihr Hochzeitskleid anprobieren.
C'est juste qu'on s'est rencontré tard.
Wir haben uns spät kennengelernt, aber wir wollten keine Schwangerschaft während der Hochzeitsvorbereitungen. Ich hoffe aber sehr, dass es bald danach soweit ist. Das hier ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Seit 5 Jahren ist Social Freezing in Frankreich für alle Frauen zwischen 29 und 37 Jahren erlaubt. Also auch für Singles und queere Frauen. Männer können ihren Samen bis zum 45. Geburtstag konservieren lassen. Die Krankenkasse erstattet die Eingriffe auch ohne ärztlichen Grund. Adelaide hat es mit 36 gerade noch geschafft.
Ich hatte Glück, weil man mir einen guten Tipp gegeben hat. Ich habe mich in der Provinz um einen Platz bemüht, im Krankenhaus von Le Mans. Da kommt man etwas schneller dran als in Paris. Das war wirklich großes Glück. Viele meiner Freundinnen kriegen es nicht mehr hin. Oft muss man 2 Jahre auf einen Termin warten oder sogar noch länger.
Jedes vierte Paar in Frankreich bleibt ungewollt kinderlos. Viele Frauen entscheiden sich spät für ein Kind und mit dem Alter lässt ihre Fruchtbarkeit nach. Die Qualität der Spermien sinkt durch Stress, Übergewicht und Umweltgifte. Sie selbst habe diese Risiken nicht gekannt, sagt Adelaide. Sonst hätte sie ihre Eizellen viel früher einfrieren lassen.
Ich habe ein Bedürfnis nach Kindern, also das ist wie ein Instinkt. Schon bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, wollte ich Kinder. Und jetzt noch viel mehr. Wir beide wollen das.
Es ist Mittagszeit. Die Praxis schließt. Die Mitarbeiterinnen treffen sich in der kleinen Küche. Die Mikrowelle läuft auf Hochtouren. Auch Oriane Blanche und Chloé Tran packen ihre Lunchboxen aus. Die beiden sind Schwägerinnen und haben die Arztpraxis gegründet. Oriane hat das Projekt entwickelt, als sie selbst ihr erstes Kind erwartete, auf natürlichem Weg. Als Absolventin der besten Business School des Landes hatte sie mit Anfang 30 schon viel Berufserfahrung und wollte etwas Neues anfangen. Etwas Sinnvolles, sagt sie. Chloé Tran ist Frauenärztin. Sie hat 2 Jahre lang in Kambodscha Erfahrungen gesammelt, als Leiterin einer Fruchtbarkeitsklinik.
Wir sind derzeit die einzige Praxis in Frankreich, die sich ganz und gar auf Reproduktionsmedizin spezialisiert hat. Es gibt Expertinnen für die Gesundheit von Frauen, aber keine andere Arztpraxis, wo sich alles um die Fruchtbarkeit dreht.
Spécialisée en santé de la femme, mais pas en fertilité.
En fait, on considère qu'il n'y a que en étant hyper spécialisée qu'on peut aller dans le fond des sujets. Donc, ce qui nous a permis de coordonner des parcours de soins.
Bei uns fängt die Behandlung schon vor der Befruchtung an. Der weibliche Zyklus, das Timing für den Geschlechtsverkehr, wie man sich ernähren kann, um seine Fruchtbarkeit zu verbessern, das alles beleuchten wir. Die Punktion von Eizellen und die In-vitro-Befruchtung finden im Krankenhaus statt. Dafür fehlen uns die Berechtigung und die technische Ausstattung. Die Hormonbehandlung, das Vorbereiten der Eierstöcke, die Übertragung der Samen, das ist hier möglich.
Mais tout le suivi peut se faire chez nous.
6 Frauenärzte arbeiten im Haus der Fruchtbarkeit. Bald wollen sie zu 10 sein. Bislang stehen die Frauen im Mittelpunkt. Chloé Tran möchte noch einen Andrologen gewinnen, der sich um den männlichen Part kümmern soll. An diesem Mittag sitzt Besuch am Küchentisch. Oriane und Chloé haben Vibeke Weinreich eingeladen. Sie vertritt eine dänische Firma, die sich als weltgrößte Bank für Spermien und Eizellen bezeichnet. Seit die französische Regierung allen Frauen bis 45 die medizinisch assistierte Fortpflanzung erlaubt und die Krankenkasse die Kosten übernimmt, sind Spermien Mangelware. Frauen oder Paare müssen mindestens ein Jahr auf Spendersamen warten. Viele Frauenärzte suchen händeringend nach Alternativen.
En fait, je pense que la France s'est pas réveillée et ils se sont rendu compte vraiment tardivement qu'il y a un problème de natalité.
Frankreich ist immer noch nicht richtig aufgewacht. Sie haben erst sehr spät kapiert, dass sie ein Problem mit der Geburtenrate haben.
Wiebeke Weinreich beobachtet, dass sich viele ihrer Kundinnen aus Frankreich Spermien in Geburtskliniken im Ausland schicken lassen, weil es so schwierig ist, eine Genehmigung für die Lieferung nach Frankreich zu bekommen.
In Deutschland, in anderen Ländern, also überall ist es einfacher als hier. In Portugal und Spanien gibt es Kliniken, die von den Patientinnen aus Frankreich leben. Und die französische Sozialversicherung erstattet sogar einen Teil der Kosten. Wenn Frankreich die Einfuhr von Samen erleichtern würde, fänden die Eingriffe hier statt. Das würde auch der französischen Wirtschaft zugutekommen.
Ihre Branche sei in Frankreich überreguliert, findet die dänische Vertreterin. Oriane und Chloé nicken. Sie wollen jetzt noch wissen, wie die Firma die Spender aussucht und wie die Zellen nach Frankreich transportiert werden. Am Ende der Mittagspause ist Chloé Tran optimistisch, dass eine Kooperation mit der dänischen Samenbank klappen könnte.
Alles wird streng kontrolliert. Es ist nicht so, dass man sich seine Keimzellen im Internet bestellt, bezahlt, an einen beliebigen Ort liefern lässt und dann die Befruchtung erfolgt. Nein, die französischen Gesetze für die inländischen Samenbanken gelten genauso für Samen aus dem Ausland.
Trotz aller bürokratischen Hürden, Chloé Tran will einen ersten Versuch starten und einer Patientin helfen, Spermien aus Dänemark zu besorgen, damit sie ihren Kinderwunsch in Frankreich verwirklichen kann. Und das möglichst schnell.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang. La vie te tend, je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Mais sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien seule et je ferme ma gueule. Toutes les cigognes frappent aux portes, sont passées par là. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus seuls?
Dem Ideal, was und wie eine Frau traditionell sein soll, gehört in Frankreich das Muttersein dazu. Aber das ist nicht alles. Eine Mutter soll super aussehen, also den Schönheitsidealen entsprechen, und sie soll möglichst auch noch Karriere machen. Klar, das ist kein rein französisches Phänomen. Das Stereotyp der schönen Mutter wird in rechtspopulistischen Kreisen weltweit gefeiert. Tradwives aus den USA zeigen sich in Social Media gern mit deutlich mehr als 5 Kindern. Dass die Idealbilder Schattenseiten haben, ist ja klar. Die Ringe unter den Augen, die vollgesabberten T-Shirts, die Ungleichheit von Männern und Frauen. Aber auch, dass sich Paare und gerade Frauen ohne Kinder oft rechtfertigen müssen. Und das sogar dann, wenn sie ungewollt kinderlos sind. In diesem Kontext ist eine Frau, die klar sagt, Kinder will ich nicht, ziemlich mutig. Die Autorin Bettina Surli hat die nötige Courage.
Es ist einfach so. Ich will keine Kinder. Das lässt sich nicht kontrollieren. Und das mache ich nicht extra.
Die Kneipe Bonjour Madame liegt in einem lebendigen Ausgehviertel von Paris. Am Tresen und an den kleinen Tischen vor allem Frauen, junge, ältere und ein paar Männer. An den Wänden hängen Regenbögen aus geknüpfter Wolle. Es ist eine queer-feministische Bar. Die Autorin Bettina Sorli steht vor einem Tisch, auf dem ihre Bücher ausliegen. Die Neuerscheinung Notre corps, leur choix, unser Körper, ihre Entscheidung, Fragezeichen. Und ihr erstes Buch, jetzt neu im Taschenbuchformat. Mutter sein oder nicht, die Zeit der Entscheidung. Die 34-Jährige hat sich längst entschieden. Ich habe nie Kinder gewollt. Und das habe ich immer laut gesagt. Ihr Account auf Instagram hieß zuerst genau so. Je ne veux pas d'enfant. Heute läuft es unter ihrem Namen. Bettina Sorli zeigt sich dort täglich mit einer politischen Botschaft. Als sie damit angefangen hat, vor 7 Jahren, war sie frisch verheiratet und wollte ihrem Ärger Luft machen, weil sich allerhand Leute aus ihrem Umkreis blöde Bemerkungen erlaubten. Ich solle mich behandeln lassen, zum Psychologen gehen, sowas. Viele Leute denken, ein heterosexuelles junges Paar muss sich Kinder wünschen, sonst ist es nicht normal. Das Echo war groß. Viele Frauen erzählten ihr von ähnlichen Erlebnissen. Warum dieser Druck? Was steckt dahinter? Das Thema ließ sie nicht mehr los. Aus ihrem Lebensentwurf wurde ein Forschungsthema. Bettina ging noch einmal an die Uni, machte einen Master in Gender Studies und veröffentlichte ihr erstes Buch. Frankreich ist von der Frage der Geburtenrate geradezu besessen. Dabei werden bei uns immer noch mehr Babys geboren als in den meisten europäischen Ländern. Aber die Politik unterstützt die Familien nicht wirklich. Den Regierenden geht es vor allem um Macht und Einfluss. Im 18. Jahrhundert war Frankreich das bevölkerungsreichste Land in Europa. Rund 100 Jahre später wendete sich das Blatt. Das Land hatte die niedrigste Geburtenrate auf dem Kontinent.
Als Frankreich 1871 den Krieg gegen Preußen verlor, hieß es, wir hatten zu wenig Männer, die wir in den Krieg schicken konnten. Seither versucht man, die Geburtenrate politisch zu beeinflussen.
La natalité, elle est vraiment mise au cœur du discours national. On a General de Gaulle qui a demandé 12.
Nach dem Zweiten Weltkrieg forderte General de Gaulle die Französinnen auf, Millionen Babys zu gebären. Es hörte sich nach einem Pflichtdienst für Frauen an, analog zum Militärdienst für Männer. Und heute wird uns eingetrichtert, wir brauchen mehr Kinder, damit wir unser Rentensystem und den Sozialstaat finanzieren können. Aber das ist Quatsch. Das wirkliche Problem besteht darin, dass das Geld ungerecht verteilt ist. Die Superreichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer.
Bettina Sorli nennt Zahlen und Fakten, zitiert Fachleute. Studien zufolge wünschen sich die meisten Französinnen auch heute noch Kinder, oft mehrere. Nur etwa 13% der Frauen wollen keinen Nachwuchs. Bettina schiebt sich eine Locke aus dem Gesicht und krempelt die Ärmel hoch. Auf einem Vorderarm ist ein Frauentorso zu sehen, aus dem eine Blume wächst. Sie verweist darauf, dass die Geburtenrate in den europäischen Ländern stark davon abhängt, ob Frauen glauben, Familie und Beruf vereinbaren zu können. In Frankreich etwa gilt es als cool, wenn Mütter schon 10 Wochen nach der Entbindung wieder voll arbeiten gehen, also sobald die gesetzliche Schutzfrist abgelaufen ist. Bettina Sorli sieht das kritisch.
En fait, on met au monde des enfants, on n'a pas le temps de les voir, on les met à des nounous qui nous coûtent un salaire.
Wir bringen Kinder zur Welt, haben aber keine Zeit, sie zu betreuen. Stattdessen gehen wir arbeiten und unser Einkommen geht zu großen Teilen für die Tagesmutter drauf. Ein großes Problem ist immer noch, dass sich die Väter viel zu wenig an der Hausarbeit und der Kinderbetreuung beteiligen.
Aujourd'hui, c'est que les hommes ne prennent pas leur part de responsabilité dans le soin au foyer et aux enfants.
Bettina Sorli war sich so sicher, keine Kinder zu wollen, dass sie sich sterilisieren ließ, als sie 31 war. In ihrem Buch warnt sie ihre Leserinnen. Viele Ärzte würden den Eingriff ablehnen oder versuchen, die Frauen umzustimmen. Ihr selbst hat man damals aufgetragen, einen Brief an das Kind zu schreiben, das sie nie haben werde. Sie hat es nicht getan.
Frauen werden seit jeher bevormundet. Bei der Abtreibung, bei der Verhütung und jetzt bei der Sterilisation. Sie sollten wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und die Ärzte dürfen diesen Wunsch nicht bewerten. Ja, der Eingriff ist endgültig, aber ein Kind zu bekommen, das ist auch endgültig. Das ist uns ja klar. Wir Frauen wissen ja, was wir tun.
Sich um Kinder zu kümmern, dieser Wunsch ließe sich auch ohne klassische Elternschaft erfüllen. Zum Beispiel als Patin im Freundeskreis oder in einer Patchwork-Familie. Der Saal hat sich gefüllt, vor einem kleinen Podest sind Stühle aufgereiht. Der Verlag Payot ist für seriöse Sachbücher bekannt. Er hat die Kneipe für die Buchvorstellung ausgewählt. Bettinas Lektorin winkt mit der Neuerscheinung, sagt, dass sie in der Verlagsreihe Widerstand erschienen ist. Frauenhass sei auch in Frankreich auf dem Vormarsch. Sexistische Belästigungen und sexuelle Gewalt nehmen zu. Podcasts mit anzüglichen Witzen, frauenfeindlichen oder homophoben Hassbotschaften etwa landen ganz oben in den Charts. Ein bekannter rechtsextremer Politiker, der frühere Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour, hat sich mit frauenfeindlichen Parolen ein Image geschaffen. Die Autorin setzt sich vor ihre Zuhörerinnen. Die wenigen Männer bleiben an den Tischen und am Tresen. Bettina Sourly ist längst geschieden und hat einen neuen Partner gefunden. In wenigen Tagen will sie mit ihm zusammenziehen. Mit ihm und seiner kleinen Tochter.
Das ist schon lustig. Jetzt reflektiere ich noch mal ganz neu darüber, wie ich ein Kind in mein Leben einbeziehe, ohne selbst Mutter sein zu wollen. Das schärft meinen Blick. Ich finde es toll.
Maman, quand on veut pas d'enfant, enfin voilà, donc ça affine ma réflexion féministe, c'est vachement bien.
Wenn man wirklich anfängt, drüber nachzudenken, es spricht einiges dagegen, Kinder zu bekommen.
Ich heiße Laura und bin 30 Jahre alt. Eigentlich hätte ich gerne Kinder, aber der Zustand der Welt macht mir Angst. Die Gewalt, die extremen Parteien, die Umweltzerstörung, der Krieg. Wenn ich Kinder hätte, würde ich mir größte Sorgen um sie machen. Deshalb fällt mir die Entscheidung schwer.
Ich bin Jean-Sian, 33 Jahre alt. Ich frage mich auch, ob ich Kinder will oder nicht. Eigentlich würde ich eher ja sagen, aber auch ich habe Sorgen. Das ist meine berufliche Situation. Ich habe immer noch keinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Um Kinder großzuziehen, muss ich finanziell abgesichert sein, eine sichere Wohnsituation haben, all sowas. Und der Partner muss stimmen. Ich bin erst seit kurzem in einer festen Beziehung. Man darf auch nicht vergessen, dass Kinder viel Arbeit machen.
In Frankreich verdienen Mütter in den ersten Erziehungsjahren bis zu 30% weniger als Kinderlose in vergleichbaren Jobs. Das wirkt sich natürlich auch auf die Rente aus. Vaterschaft hat keine vergleichbaren Folgen. Die Zweifel, die Laura und Jean-Sian äußern, haben viele Französinnen und wahrscheinlich auch Franzosen. Die Regierung setzt ihren Schlachtplan der demografischen Wiederaufrüstung dem entgegen, zum Beispiel per Brief. Wer in Frankreich lebt und 29 wird, bekommt demnächst ein Schreiben der Gesundheitsministerin zugestellt. Darin informiert sie über das Risiko der Unfruchtbarkeit. Familienverbände und Feministinnen betrachten die Idee mit Skepsis. Die sinkenden Geburtenzahlen seien nun wirklich nicht vorrangig organischer Natur, sagen sie. Die Regierung setzt im Kampf für mehr Geburten aber eben taktische Maßnahmen ein. Briefe mit Appellcharakter, mehr Elterngeld und Kitaplätze, Erleichterungen, wenn Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen wollen. Dass all das nicht automatisch für mehr Kinder sorgt, das lässt sich in vielen soziologischen Studien nachlesen. Vielleicht hilft ein Blick auf die Gruppen in der französischen Gesellschaft, die offenbar noch Lust haben, sich fortzupflanzen. Die Statistik zeigt, dazu gehören Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Außerdem spielt Religion eine Rolle. Auch bei gläubigen Muslimen ist die Babyquote hoch. Und bei Katholiken.
Freitagnachmittag, Feierabend. Adrien Bauguin kommt nach Hause. Er wohnt in einem kleinen Ort unweit der Stadt La Roche-sur-Yon in der Vendée. Die Vendée gilt schon seit der Französischen Revolution als katholisch und kirchentreu. Adrien holt eine Einkaufstasche voller Gemüse aus dem Auto und öffnet die Haustür. Ein Kind stürmt auf ihn zu. Mathieu ist 4. Hinter ihm ein blonder Lockenkopf, die 3-jährige Athénaïs. Der Vater drückt seinem Sohn einen Kuss auf die Stirn, nimmt die Tochter auf den Arm. Ein kurzer Blick ins Wohnzimmer. Da schläft ein Baby, Filoté. Adrien umarmt seine Frau Marjorie. Sie sitzt neben den Großen am Küchentisch. Nathanael malt einen Osterhasen aus und Joseph zeigt stolz sein Schulheft mit den Schreibübungen. 5 Kinder. Die Eltern sind Anfang 30.
Wir haben uns jung kennengelernt.
Ich war 20 und du 18. 4 Jahre später haben wir geheiratet.
Et Nathanael est arrivé
en 2018.
Un an, un mois. Und ein gutes Jahr später kam Nathanael auf die Welt.
Adrien verstaut die Einkäufe. Athénaïs darf die 12 Eier in ein Körbchen legen. Sie werden fürs Abendessen gebraucht. Die Jungen verschwinden im Wohnzimmer, wo sie herumtollen und mit Gummischwertern fechten. Zwischen 2 Sofas ist ein kleiner Altar aufgebaut mit Kruzifix, Madonnenfigur, Rosenkranz, Kerzen und frischen Blumen aus dem Garten. Joseph ruft zu den Eltern hinüber. Filoté ist aufgewacht. Runde Backen, Kulleraugen. Adrien nimmt seine Jüngste auf den Arm. Sie gibt keinen Laut von sich, blickt neugierig herum. Die Geschwister wollen mit dem Vater turnen. Der legt das Baby mal eben auf den Teppich. Nathanael, Joseph, Mathieu und Athénaïs klettern nacheinander an ihm hoch, drehen eine Rolle rückwärts, wieder und wieder. Als alle genug haben, hebt der Filoté auf und bringt sie seiner Frau zum Stillen.
Heiraten, das liegt nicht im Trend. Und jung zu heiraten schon gar nicht. Für uns beide stand immer fest, dass wir eine Familie gründen wollten. Aber wie viele Kinder, das wussten wir nicht.
Wir haben die Kinder genommen, wie sie kamen. Und wir finden das super.
En effet, on n'utilise pas de contraception, bien qu'après chaque naissance on nous ait suggéré de le faire.
Wir benutzen keine Verhütungsmittel, obwohl uns das nach jeder Geburt im Krankenhaus nahegelegt wurde. Wir haben beide gelernt, wie der weibliche Zyklus funktioniert und handeln entsprechend. Wir finden es aber auch gut, dass wir nicht alles kontrollieren können. Bei einer katholischen Familie gehört das dazu.
Sie könnten gerade so mithalten mit ihren Freunden. Manche Familien seien noch größer. Alles Menschen aus katholischen Kreisen wie sie. Es wird Zeit fürs Abendessen. Adrien begleitet die Kinder ins Obergeschoss, wo sie sich 2 Zimmer teilen. Sie ziehen Schlafanzüge an. Marjorie, ihr Baby im Arm, rührt unten in der Küche ein Kartoffelomelett zusammen. Seit 2 Jahren kümmert sich die junge Frau ganztags um Haus und Kinder.
J'ai fait 3 ans de prépa littéraire et puis un master d'enseignement.
Ich habe Französisch und Latein auf Lehramt studiert und dann 4 Jahre unterrichtet. Bei den ersten Kindern habe ich nach dem Mutterschutz jedes Mal wieder gearbeitet. Die Jungs waren bei einer Kinderfrau. Als Athénaïs auf die Welt kam, habe ich mich freistellen lassen. Bis mein jüngstes Kind 12 ist, kann ich in den Job zurück, wenn ich das will.
An der Küchenwand hängt eine Tafel mit einer langen To-Do-Liste. Daneben eine Frankreich-Karte und Merkblätter mit dem 1x1. Ab und zu sehne sie sich danach, mal ungestört einen Kaffee zu trinken. Aber jeden Morgen aus dem Haus zu gehen, um die Kinder anderer Leute zu unterrichten, sei ja auch anstrengend.
Jetzt arbeite ich für meine eigenen Kinder. Das ist ein starker Antrieb. Ich liebe sie und möchte, dass sie zu tollen Menschen heranwachsen. Das empfinde ich nicht als Belastung.
920 Euro Kindergeld bekommt die Familie monatlich vom Staat. Deutlich weniger als ein Lehrergehalt. Aber dank der Steuervorteile pro Kind zahlt sie so gut wie keine Einkommenssteuer. Ausziehtische, sehr viele Stühle, Sessel mit gemusterten Überwürfen. Das Haus ist behaglich eingerichtet. An manchen Wänden löst sich die alte Tapete ab. Kinderkleidung, Spielzeug und vieles mehr kauft sie gebraucht, sagt Marjorie. Aber an der Schule spart sie nicht. Die Eltern haben sich für eine katholische Schule in freier Trägerschaft entschieden. Wenn das Geld mal knapp sei, fänden sie immer eine Lösung. Allerdings verdient ihr Mann auch nicht schlecht, sagt sie. Adrien arbeitet als Gutachter für Grundstückswerte in einer Firma. Das Abendessen steht auf dem Tisch. Marjorie kramt ein Glöckchen heraus. In einer Serie habe sie mal eine schreiende Mutter gesehen und sich geschworen, es anders zu machen. Das funktioniert. Heute darf Joseph aussuchen, welches Lied zum Tischgebet angestimmt wird. Kartoffelkuchen, Karottensalat, Lachs und eine Flasche Ketchup. Die Kinder nehmen sich was und so viel sie wollen. Die Eltern helfen nur, wenn es nötig ist. Die beiden wollen später essen, in Ruhe, wenn alle fünf im Bett liegen. Marjorie und Adrien wissen, dass die Regierung allen 29-Jährigen einen Brief schicken und sie vor dem Risiko abnehmender Fruchtbarkeit warnen will. Das finden sie in Ordnung. Aber sie glauben nicht, dass es etwas bringt. Denn für sie hat der starke Geburtenrückgang Gründe, die nicht durch Appelle der Regierung zu lösen sind.
Wir haben viele Kinder und die Leute um uns herum auch, weil für uns alle feststeht, man heiratet und bleibt bis zum Tod zusammen. Das gibt uns viel Stabilität. Aber der Staat kann sich natürlich nicht einmischen, wenn es um Paarbeziehungen geht.
Unsere Generation bekommt weniger Kinder. Und das ist eine Generation, in der viele unter Burnout leiden, Depressionen und Zukunftsangst. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen. Aber auch da kann der Staat nicht viel ausrichten.
Für Marjorie und Adrien sind Krieg, Klimawandel und Ungleichheit kein Grund, auf Kinder zu verzichten. Im Gegenteil.
Une des meilleures réponses finalement à un monde qui va mal, c'est au contraire d'avoir des enfants et de bien les éduquer.
Kinder, die man gut erzieht, sind eine der besten Antworten auf eine erschreckende Welt. Klar kann es schwer werden für sie, aber unsere Kinder sind die Welt von morgen. Und wenn wir eine bessere Zukunft wollen, dann müssen wir heute damit anfangen.
Si on veut un monde meilleur, c'est à nous de le créer aujourd'hui et puis de leur apprendre à le créer à eux aussi.
Der katholische Presseverlag Bayard wollte wissen, ob es zwischen religiöser Praxis und Kindersegen Zusammenhänge gibt und hat eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben. Ein Ergebnis? Familien, die jede Woche zur Messe gehen, haben oft 4 Kinder oder mehr. Für Familie Bourguin ist der sonntägliche Gottesdienst mit allen 5 Kindern eine Selbstverständlichkeit. Der Begriff Familienplanung scheint für Marjorie und Adrien ein Fremdwort zu sein.
Philothée ist unser 5. Kind. Ich kann nicht sagen, wie es weitergeht.
Wir sagen nicht, dass jetzt Schluss ist. Wir wissen es nicht. Wenn mehr Kinder kommen, umso besser. Uns ist es recht.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour, sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier. faire galvauder dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait.
Das Bild der schönen Mutter, die zu Hause und im Job alles managt, ist das eine Extrem des tradierten Frauenbildes. Auf der anderen Seite ist Selbstbestimmung ein hohes Gut in der französischen Familienpolitik. Während Abtreibungen in Deutschland noch immer rechtswidrig sind, steht das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in Frankreich seit 2022 in der Verfassung. Eine direkte politische Reaktion darauf, dass der Supreme Court in den USA das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt hat. Wer abtreiben möchte, kann das in Frankreich nicht nur beim Arzt, sondern auch bei denen, die schon im Mittelalter das nötige Know-how dafür hatten. Hebammen. Auch wenn deren Hauptjob weiterhin darin besteht, bei Geburten zu helfen.
Donc là, je me prépare pour partir en visite à domicile. Donc, bah, j'emmène mon ordinateur.
Ich nehme den Laptop mit der Patientenakte, meine große Tasche, da kommt die Babywaage rein, der Blutdruckmesser und das war's auch schon.
Notamment, hop, ma balance, mon tensiomètre, et puis ça va être bon.
Agathe Bouquillon hängt sich einen geblümten Stoffbeutel über die Schulter und verlässt ihre Praxis in Entrain, einem Ort 20 Kilometer südlich der berühmten Klosterinsel Mont-Saint-Michel. An diesem Nachmittag will sie eine junge Mutter besuchen, deren Baby per Kaiserschnitt geboren wurde. Das Navi führt sie eine halbe Stunde lang durch Wälder und Felder zu einem abgelegenen Gehöft.
Bonjour.
Die Haustür steht offen. Agathe tritt in eine Wohnküche. Ein großer Esstisch, drei Terrarien mit seltenen Echsen, ein ausladendes Sofa. Da sitzt eine Frau im Morgenmantel und hält ihr Neugeborenes im Arm. Erst die Mutter, dann das Baby. Agathe erkundigt sich, ob die Schmerzen nachlassen, ob sie noch blutet, beantwortet Fragen. Dann zieht sie den Säugling aus. Sie begutachtet den Nabel, prüft die Reflexe und legt den kleinen Jungen in ein Wiegetuch, das sie an ihre Waage hängt. Ophi heißt er, ihr drittes Kind, erzählt die Mutter. Aber das erste mit ihrem neuen Mann.
Und wir haben noch mehr vor. Wenn ich mich gut erholt habe, will ich ein viertes Kind bekommen. Für meinen Mann wäre das dann auch das vierte. Wir haben beide schon zwei Kinder mit früheren Partnern. Wir gehen einfach völlig gegen den Trend.
Agathe Bouquillon gibt der Mutter einen neuen Termin, dann in ihrer Praxis. Die junge Hebamme wirkt seriös und pfiffig zugleich. Unter dem Ärmel ihrer hochgeknöpften Blumenbluse blitzt ein großes Tattoo hervor und die Nase schmückt ein feiner Goldring. Sie arbeitet freiberuflich. Kleine Ortschaften, Dörfer, Weiler. Die Patientinnen leben weit verstreut. Eigentlich macht sie Hausbesuche nur im Radius von 35 Kilometern. Aber manche Frauen wohnen dann doch noch weiter weg, sagt sie später in ihrem Untersuchungszimmer. Die Bevölkerung in der Gegend rund um Entrain ist weder reich noch arm. Jobs gibt es in zwei Lebensmittelbetrieben für Fleisch und für Gemüse. Viele Frauen arbeiten als Pflegekräfte im Gesundheitswesen oder als Haushaltshilfen. Außerdem ist Rennes, die Hauptstadt der Bretagne, nur 50 Kilometer entfernt.
Mir scheint, dass die Menschen auf dem Land einigermaßen zurechtkommen, jedenfalls hier bei uns. Es gibt noch erschwingliche Immobilien und oft ist es für ärmere Menschen einfacher, sich ein kleines Haus zu kaufen, als eine Wohnung zu mieten. Manche Patientinnen überlegen, wie viele Kinder sie sich leisten können. Aber dass jemand aus Geldgründen auf Kinder verzichtet, so etwas habe ich noch nicht gehört.
Nach einer Studie des Instituts für Bevölkerungsentwicklung bringen Frauen im ländlichen Raum im Durchschnitt mehr Kinder zur Welt als Frauen, die in Städten leben. In Paris und anderen französischen Großstädten zögern viele Paare, eine Familie zu gründen oder zu vergrößern, weil die Wohnungen so teuer sind und deshalb oft zu klein. Agathe hat in ihrem Wartezimmer ein Infoplakat des Familienministeriums aufgehängt. Mindestens 6 gute Gründe, um eine Hebamme aufzusuchen, heißt es darauf. Neben Schwangerschaftsbegleitung, Entbindung, Nachsorge und Impfung steht da auch: Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche mit Medikamenten. Seit einer Gesetzesänderung 2016 sind Hebammen in Frankreich nicht nur Spezialistinnen für Geburten, sie führen auch Abtreibungen durch. Für Agathe ist das kein Widerspruch.
Das gehört nun mal dazu, auch wenn es den Kritikern von der Lebensrechtsbewegung nicht gefällt. Die haben damals gesagt, Hebammen seien für Geburten zuständig, für neues Leben, nicht für Abtreibungen. Aber das ist falsch. Unser Beruf besteht darin, Frauen in allen Lebenslagen zu begleiten. Es geht um ihre Gesundheit.
Frankreich hat die Bedingungen für Schwangerschaftsabbrüche in den letzten Jahren gelockert. Ein gesetzlich vorgeschriebenes Beratungsgespräch und einige Tage Bedenkzeit wie in Deutschland wurden abgeschafft. Für viele Frauen bleibt eine Abtreibung trotzdem ein Hindernislauf. 130 Kliniken, in denen dies möglich war, sind geschlossen worden. Es gibt zu wenig Ärzte, die den Eingriff vornehmen. Auch deshalb hat der Gesetzgeber die Kompetenzen von Hebammen erweitert.
Wenn eine Frau noch schwankt und unsicher ist, sage ich ihr, dass ich sie begleiten kann, egal wie sie sich entscheidet. Ich erkläre ihr, dass sie ganz in Ruhe überlegen kann. Der Abbruch ist bis 16 Wochen nach der letzten Regelblutung erlaubt.
Aber wenn eine Frau entschlossen ist, kann alles ganz schnell gehen.
Bei einem einzigen Termin. Eine Ultraschalluntersuchung ist zwingend vorgeschrieben, aber nicht, um ihr den Fötus zu zeigen. Es sei denn, sie will das. Ich muss sicher feststellen, in welcher Woche die Frau schwanger ist. Dann kann ich ihr sofort die Medikamente mitgeben.
Agathe Bouquillon ist Vorsitzende im Hebammenverband ihres Departements. Manche Kolleginnen haben fast jede Woche Patientinnen, die eine Schwangerschaft beenden wollen. In ihrer Praxis kommt das seltener vor. Agathe kennt auch die Zahlen zum Geburtenrückgang in Frankreich, aber sie erlebt ihn nicht, weil sie fast täglich Frauen begleitet, die ein Kind wollen.
Zu einem französischen Dorf gehören traditionell die Alten, die am Abend auf dem Rathausplatz Boule oder Pétanque spielen oder ein Apéro vorm Bistro trinken. Kinderstimmen, das Pausensignal der Schule, die Kirchenglocke. Wenn die Geburtenquote sinkt, und in Frankreich ist das ein schleichender Prozess, der seit rund 15 Jahren läuft, dann zeigt sich das zuerst in den Kitas und an den Schulen. Erst werden Klassenstufen zusammengelegt, dann müssen die Behörden Personalentscheidungen treffen und schließlich sind ganze Gebäude betroffen. Was auf dem Land passiert, wenn kaum noch Kinder geboren werden, das hat unsere Reporterin in der südlichen Charente beobachtet. Ungefähr auf halbem Weg zwischen den Städten Bordeaux und Angoulême.
Es ist still in Bardenac. Das Dorf liegt ein wenig abseits auf einer Kuppe. Hier leben 220 Menschen. Zwischen den Häusern schweift der Blick über hügelige Wiesen und Felder. Hin und wieder fährt ein Auto an der Kirche vorbei. Nach dem Glockenschlag zur vollen Stunde wirkt die Stille noch stiller. Neben dem kleinen Rathaus steht ein Gebäude mit hellblauen Fensterläden, einem großen Hof und der Aufschrift École Communale. Die Schule ist gut 100 Jahre alt. Danny Poirier sperrt die Hintertür auf.
Das war die Küche. Hier wurde das Essen für die Kinder aufgewärmt. Daneben die Kantine. Die Bänke sind noch da, aber die Tische sind weg. Und das hier war unser Klassenraum.
Sonnenlicht flutet durch den hellgrün gestrichenen Saal. Nur ein mächtiger Schreibtisch ist stehen geblieben. Und in einem Wandregal wurde ein Ordner mit Schreibübungen für Erstklässler vergessen. Vor einem Jahr saßen hier noch 18 Kinder. Eine Lehrerin unterrichtete die 6- bis 11-Jährigen zusammen in einer Klasse. Sie kamen aus Badenack und den umliegenden Dörfern. Nach 16:30 wurden manche von ihnen im Hort betreut.
Es hat mir wehgetan, als die Schule geschlossen wurde. 5 Generationen meiner Familie haben hier lesen und schreiben gelernt. Meine Großmutter, meine Mutter, ich selbst, meine Kinder und meine Enkel.
Danny Poirier, junges Gesicht unter dichtem schlohweißen Haar, war bis vor kurzem Bürgermeister von Badenack.
Vor 10 Jahren habe ich mein erstes Mandat angetreten. Da waren wir noch das Dorf mit der jüngsten Bevölkerung im Gemeindeverband. Heute sind wir fast die Ältesten. Die jungen Leute ziehen weg. Bei uns in der Gegend gibt es keine Arbeit mehr.
Eine Rampe führt in den Pausenhof. Die hat er ein paar Jahre vor der Schließung bauen lassen, für Kinder mit Behinderungen. Sie wurde aber nie benutzt. Auf dem Asphalt ein Himmel- und Hölle-Spiel. Alles verlassen. Das Obergeschoss war als Dienstwohnung für Lehrer gedacht.
Zum Glück haben wir noch ein Restaurant im Dorf. Wenn das auch noch schließt, sind wir wirklich nur noch ein Nest.
Grauhaarige Paare sitzen an den Tischen. Ein paar Männer in Arbeitskleidung. Suppe, Rindfleisch, Gemüse, Salat, Käse, Nachtisch, Kaffee. Alle hier nehmen das Tagesgericht. Es gibt nichts anderes. Dazu gehört ein hausgemachter Aperitif und ein Glas Wein. An der Theke werden Baguette, Zeitungen und Zigaretten verkauft. Die Chefin steht am Herd. Françoise Poirier ist Dannys Cousine. Sie ist längst im Rentenalter, aber sie findet keinen Käufer für ihr Bistro. Also macht sie weiter, zusammen mit ihrer Kellnerin.
Vorher kamen die Mütter vorbei, um Brot zu kaufen. Wir konnten die Kinder auf dem Pausenhof hören.
Wenn ich morgens zur Arbeit kam, war unser Parkplatz oft voll mit den Autos der Eltern. Das hat mich immer ein bisschen geärgert. Aber es war wenigstens lebendig in Badenack. Jetzt fehlt mir das.
Lehrerinnen und Schüler gingen hier vorbei auf dem Weg zum Sportplatz. Vielleicht hätten wir kämpfen sollen, um die Schule zu erhalten, aber vielleicht hätte das auch nichts genutzt.
Yvier liegt 4 Kilometer entfernt und zählt doppelt so viele Einwohner wie Badenack. Hier werden nun Vorschulkinder und Grundschüler unterrichtet. Es ist 16:30 am Nachmittag. Ein Schulbus hält am Dorfplatz. Jeden Morgen und jeden Nachmittag fährt er die Dörfer ab. Eine Hilfskraft begleitet die Kinder zur Haltestelle und passt auf, bis sie eingestiegen sind. Es sind nur 3. Sie wirken verloren in dem großen Bus. Die meisten Eltern chauffieren ihre Kinder selbst, wie dieser Vater aus Badenack.
Donc on aurait aimé que l'école reste ouverte un petit peu plus longtemps. C'était plus pratique.
Wir hätten uns gewünscht, dass unsere Schule noch ein paar Jahre geöffnet bleibt. Die Kinder waren dort sehr gut aufgehoben. Es war perfekt.
Badenack und Yvier gehören zu einem Gemeindeverband mit insgesamt 49 kleinen Ortschaften. 6 von 21 Grundschulen wurden schon geschlossen. Es war nicht einfach, sich zu einigen, welche Dörfer sich opfern müssen, sagt Jean-Yves Ombeau. Er ist Vorsitzender des Verbands und hat eine Regel durchgesetzt, die zu weiteren Schließungen führen kann.
Wir hätten es uns auch einfach machen und sagen können, das Bildungsministerium entscheidet. Aber wir wollen unsere Gegend selbst gestalten. Wir haben also überlegt, welche Schulen nicht mehr geeignet sind. Wir haben das zuständige Schulamt kontaktiert und gemeinsam eine Entscheidung getroffen, die uns nicht leicht gefallen ist. Wir schaffen alle Schulen ab, in denen es nur noch eine Klasse gibt.
Die Schule in Yvier wurde für die Zusammenlegung teuer renoviert. Sie ist jetzt gegen Hitze isoliert und hat einen überdachten Innenhof bekommen. Aber auch sie zählt nur 60 Schülerinnen und Schüler im Vor- und Grundschulalter. Keins der Kinder wohnt weiter als 5 Kilometer entfernt. Wenn die Kommunalpolitiker nicht eingegriffen hätten, wäre wohl auch die Schule von Nivier geschlossen und alle Kinder wären in das nächstgrößere Städtchen geschickt worden, meint Ambo. Mit längeren Wegen für die Familien. So aber hätten sie die Dorfschule gerettet. Auch das Dorf Aubeterre-sur-Dron gehört zum Gemeindeverband. Es liegt 20 Autominuten von Bardenac und Ivier entfernt. Alte Häuser mit Holzbalkonen schmiegen sich an eine Felswand. Eine Burg, Festungsmauern, 2 Klöster und eine denkmalgeschützte Höhlenkirche aus dem 12. Jahrhundert. Aubeterre trägt das begehrte Label der schönsten Dörfer von Frankreich. Mehrere Restaurants, ein Metzger, ein Weinladen und Souvenirgeschäfte reihen sich in den engen Gassen aneinander. 60.000 Menschen besuchen die Höhlenkirche jedes Jahr. Es gibt einen beliebten Campingplatz am Fluss. Aber die Einwohnerzahl sinkt auch hier. Im Ort leben nur noch ein paar hundert Menschen, sagt Bürgermeister Charles Audouin.
J'incite chaque année au moment de la cérémonie des vœux mes administrés à faire des enfants quand ils le peuvent.
Jedes Jahr beim Neujahrsempfang sage ich den Bürgerinnen und Bürgern: Bitte bekommt Kinder, wenn ihr könnt. Aber viele junge Menschen sind verunsichert oder auch verängstigt. Deshalb zögern sie die Familiengründung hinaus. Manche wollen gar keine Kinder. Letztes Jahr gab es bei uns nur eine einzige Geburt.
L'an dernier j'ai eu une naissance pour 300 habitants. Cette année je n'aurai pas de naissance.
In Aubeterre lebten jetzt überwiegend Rentner. Nicht nur der Tourismus, auch ein Altersheim im Ort schafft Stellen. Immerhin 50 Menschen arbeiten dort. Die Schule aber ist seit einem Jahr verwaist.
La Troisième République a eu cette...
Während der Dritten Republik hatten sie diese tolle Politik. Überall wurden öffentliche Schulen eröffnet. In jedem Dorf. Da gab es die Kirche und gegenüber die Schule.
140 Jahre lang wurden in Aubeterre Kinder unterrichtet. Das U-förmige Schulgebäude ist riesig. Auch hier große, helle Klassenzimmer, eine Küche und eine Kantine mit Platz für 100 Kinder.
Regardez la qualité des locaux qui sont là.
Die Räume sind in einem ganz hervorragenden Zustand. Aber jeder Bürgermeister kämpft für seine eigene Kommune. Ich konnte die anderen nicht überzeugen, dass unser Gebäude besser ist. Sie haben viel Geld in die Hand genommen, um Vor- und Grundschule im Nachbarort zusammenzulegen. Dabei hatten wir hier alles, was man braucht.
Im Obergeschoss reihen sich Zimmer mit Stockbetten aneinander. In manchen liegen noch Kopfkissen und Decken. In einem Flur Kartons mit Lego. Das Gebäude hat schon als Landschulheim gedient, sagt Charles Audouin. Und 2 Jahre lang haben sie hier Familien aus der Ukraine beherbergt. Ihre 15 Kinder waren mehr als willkommen. Sie haben die Klassen vergrößert. Aber Schluss mit der Nostalgie. Der Bürgermeister will sich der Zukunft zuwenden und verhindern, dass sich eins der schönsten Dörfer von Frankreich zum Museum entwickelt.
Et il nous appartiendra maintenant d'inventer l'utilisation de ce lieu qui pourra devenir un lieu d'accueil de.
Jetzt liegt es an uns, dem Haus neues Leben einzuhauchen, als Ort der Begegnung für unsere Betriebe, für Freizeitaktivitäten oder Sport. Da ist vieles möglich. Wenn man das Glück hat, ein solches Gebäude zu haben, kann man schon was Sinnvolles draus machen.
Il faut regarder droit devant soi et quand on a la chance d'avoir un tel bâtiment, on se dit qu'on peut en faire quelque chose d'utile.
Das waren die Gesichter Europas. Frankreich, Geburtenrückgang im Babyparadies. Mit Reportagen von Bettina Kaps. Die Regie hatte Simonetta Dibban. Ton und Technik Oliver Dannert. Ich bin Grit Eggerichs und habe mich gefreut, dass Sie zugehört haben.